Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Und heute noch einmal von der Buchmesse in Frankfurt, eine Aufzeichnung vom Freitag. Es ist ganz gut gefüllt hier vor unserer Bühne, denn die Schöpferin der Krimis um den Eberhofer Franz ist zu Gast. Herzlich willkommen, Rita Falk.
Danke für die Einladung.
Wir sind hier am Stand J11, Halle 3.1, unsere aktuelle Adresse. Frau Falk, haben Sie uns problemlos gefunden?
Ich bin hergeführt worden. Also ich hätte niemanden irgendwo gefunden, weil ich wirklich einen totalen Orientierungsmangel habe. Ich finde noch nicht einmal mein Auto, wenn ich es selber einparke. Also ich bin immer sehr froh, wenn mich jemand irgendwo hinbringt, ja.
Und Sie sind ja heute in doppelter Begleitung hier. Mhm. Einmal eine Kollegin vom Verlag, Frau Schill, und Ihr Mann ist auch mit.
Mein Mann ist eigentlich immer dabei auf Reisen, weil ich eben sehr, wie ich gerade gesagt habe, sehr schwer mich tue mit Orientieren und Parkplatz finden und den richtigen Zug erwischen und so. Und darum fahren wir immer gemeinsam.
Und das richtige Hotelzimmer.
Genau.
Rita Falk, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind zwar auf der Buchmesse in Frankfurt, in Gedanken allerdings reisen wir jetzt mal in den kleinen Ort Niederkaltenkirchen in Bayern, wo der Franz Eberhofer Polizist ist, der ja immer in allerlei Verwicklungen gerät, meistens mit seiner Susi, aber komischerweise nebenher trotzdem auch immer noch mal Kriminalfälle löst. Und die Schöpferin von Niederkaltenkirchen, dem Franz Eberhofer, der Susi, dem Rudi Birkenberger und so weiter, ist Rita Falk, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Der jüngste, der 10. Eberhofer-Krimi heißt Gugelhupf-Geschwader. Wem geht's denn diesmal an den Kragen, Frau Falk?
Also wir haben dieses Mal ein Kapitalverbrechen, einfach weil ich die letzten 2 oder 3 Fälle eben Beziehungstaten hatte. Und darum wollte ich einmal wieder Kapitalverbrechen. Und es geht ein bisschen um Geldverleih und Spielsucht und abgehackte Finger und ja.
Ja, die kommen ziemlich schnell schon auf Seite 20 oder so, 2.
Ja. Mhm. Naja, ich habe mir halt gedacht, also wenn jemand Geld verleiht, also jemand privater Geld verleiht und kriegt es nicht zurück, dann wird er irgendwann einmal grantig und er wird dann wohl einmal drohen und wenn das auch nichts hilft, dann wird er halt einmal gewalttätig. Also,
ja. Der Titel Gugelhupf-Geschwader, wie erklärt sich der?
Also in dem Fall erklärt sich der, weil das war der 10. Fall und wir wollten einfach einen schönen Kuchen auf das Cover machen, einen Geburtstagskuchen. Und dann ist mir eingefallen, wir könnten ja irgendeinen Titel nehmen mit Gugelhupf, weil der einfach toll ausschaut. Und daraus ist dann das Gugelhupf-Geschwader entstanden, also ganz pragmatisch.
Also es ist ja so, für diejenigen, die diese Reihe nicht kennen, dass in jedem Titel auch dieser 9 vorherigen Bände sich immer ein etwas zu essen verbirgt, genau. Nicht? Winterkartoffel, Knödel, Schweinskopf, al dente, mhm. Leberkäse, Junkie. Ja. Was haben wir noch? Sauerkraut-Koma, fand ich sehr schön. Ich habe immer Sauerkraut-Oma am Anfang gelesen.
Riesenhockerl-Affäre.
Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
Das war beim ersten Buch eigentlich, da wird jemand so blass wie ein Winterkartoffelknödel im Text. Und als ich mich auf die Suche gemacht habe nach einem Arbeitstitel, ist mir dieses Wort wieder aufgefallen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also Winterkartoffelknödel, das ist eigentlich ein schöner Arbeitstitel. Und habe das Buch, den Krimi, dann so angeboten unter diesem Titel. Und der Verlag war begeistert und hat gesagt, ja, also das funktioniert. Und das hat dann auch funktioniert. Und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir dabei und machen in dieser Serie einfach weiter, dass man immer irgendwas Kulinarisches nimmt und irgendwas Schräges dazu.
Ja, und es ist ja nicht nur ein Kriminalfall, sondern hinten im Buch finden sich dann auch immer die entsprechenden Rezepte. Mhm. Diesmal für einen Gugelhupf, nicht für einen Gugelhupf-Geschwader, aber doch für einen Gugelhupf.
Nicht nur, also es sind immer 5 Rezepte hinten drin und die sind wirklich nur aus dem Kochbuch von meiner eigenen Oma. Also das Kochbuch ist irgendwie 80 Jahre alt oder so und da bediene ich mich fleißig. Allerdings gehen mir langsam wirklich jetzt die Rezepte aus, habe ich gemerkt. Also recht viel mehr ist da nicht mehr drin.
Ja, Sie sind auch sehr freigebig damit. Es ist nämlich nicht nur ein Rezept für einen Gugelhupf drin, sondern auch noch für, ich weiß gar nicht, Zwetschgen, Datschki
immer mehrere. Immer 5.
Sie müssen vielleicht jetzt ein bisschen geiziger werden mit den Rezepten. Also, wie gesagt, der 10. Band mit demselben Personal. Und da habe ich mir so gedacht, da müssen Ihnen diese Figuren doch sympathisch sein, sonst würden sie es ja wahrscheinlich nicht so lange mit ihnen aushalten. Also der Franz und die Susi und der Rudi und der Flötzinger.
Die sind mir also alle sehr, sehr ans Herz gewachsen. Also inzwischen ist es wirklich so meine Zweitfamilie. Und gerade in der Zeit, wenn ich schreibe, bin ich auch viel mehr in Niederkaltenkirchen als zu Hause. Also da passiert es, dass ich irgendwie abends mit meinem Mann einen Krimi anschaue und er sagt dann, hättest du gedacht, dass das der Täter ist? Und ich sage, wieso, wer war der Täter? Also ich bin dann wirklich so viel in meinem Buch und eben in Niederkaltenkirchen, dass ich einen Film zwar anschaue, aber nicht sehe oder nicht wahrnehme, weil ich in Gedanken ganz woanders bin. Ja.
Was mögen Sie denn an Ihren Bewohnern von Niederkaltenkirchen?
Ich mag die alle. Ich mag die wirklich alle. Ich mag auch den Leopold, die alte Schleimsau. Also ich finde, jeder hat irgendwie so seine Daseinsberechtigung. Jeder ist auf seine Weise irgendwie charmant und ich mag die alle. Ich bin gerne in Niederkaltenkirchen und offensichtlich bin ich da nicht alleine gern, sondern eben ganz viele Leser sagen, sie fühlen sich abgeholt. Also es ist, ich höre den Satz so oft, dass sie einfach das Buch nicht lesen, sondern dass sie eine Reise machen, dass sie wirklich einmal im Jahr Urlaub machen in Niederkaltenkirchen und die sitzen dann beim Franz im Streifenwagen und beim Wolfi am Dresen und kochen mit der Oma einen Schweinsbraten. Die sind einfach mit dabei.
Ja, und es werden bald 7 Millionen, die schon mal Niederkaltenkirchen besucht haben. So hoch ist inzwischen die verkaufte Auflage Ihrer Bücher.
Habe ich gerade erfahren, ich weiß das immer gar nicht.
Wie viele Einwohner hat denn Niederkaltenkirchen?
Ich denke mal so 1000. Also es ist wirklich nicht groß.
Aber wo Sie sagen, Sie mögen auch den Leopold, die alte Schleimsau. Der Held ist ja der Eberhofer Franz. Und der ist schon auch, wie soll ich sagen, ein bisschen rustikal so in seinem Weltbild, ja?
Also ich glaube, der Franz hat einen sehr weichen Kern und ein großes Herz. Sonst würde er ja auch nicht seine Oma so anhimmeln und seinen Hund Ludwig so lieben und so trauern, wie der dann auch stirbt. Er ist auch total vernarrt in sein Paulchen, in den kleinen Sohn. Er hat ein großes Herz, aber er tut alles, dass man das nicht merkt. Also das wäre ihm, glaube ich, völlig unangenehm, wenn das irgendwie nach außen dringen würde. Drum benimmt er sich eben sehr macho-mäßig und ist sehr cool unterwegs, weil er einfach so rüberkommen will.
Ja. Also weil ich muss sagen, so beim Lesen, ich zuck dann schon manchmal zusammen. Also wenn der Franz dann von der Rumänien-Schlampe spricht oder sagt, ja, die arme Susi, die muss ja auch immer ganz alleine den ganzen Abwasch machen und diesen ganzen Haushalt machen. Es tut ihm schrecklich leid, aber
Er kann ja nicht raus.
Er kann ihr nicht helfen, ne?
Ja, er muss ja auch arbeiten. Also er ist ja wirklich total im Stress. Er ermittelt, er muss Morde aufklären, dann kann er sich nicht noch um den Abwasch kümmern. Entschuldigung.
Ja, und er muss auch immer seine Leberkässemmel noch.
Ja, auch. Die holt er ja selber. Also
ja,
immerhin.
Ja, immerhin. Genau. Ich habe so gedacht, dass so dieser Ort Niederkaltenkirchen und die Welt, für die er steht, das hat auch so viel von der alten Bundesrepublik noch so, der 70er, 80er Jahre.
Also ich glaube schon, dass in Niederkaltenkirchen die Zeit ein bisschen stehen geblieben ist oder überhaupt die Uhren sich da auch langsamer drehen. Ich persönlich finde es eigentlich gut so, weil wir haben draußen so viel Neues und die ganze Globalisierung und es passiert so viel und die Politik ist so chaotisch und ich glaube, die Leser mögen deshalb einfach gerne in Niederkaltenkirchen sein, weil da die Welt ein bisschen neu in Ordnung ist. Natürlich ist sie auf eine andere Art chaotisch, natürlich, ich sehe schon.
Also in jedem Band sterben Leute, die Welt ist noch in Ordnung, ich weiß nicht.
Aber es ist nichts Bedrohliches, also zumindest für den Leser ist nichts bedrohlich. Also jeder kommt heim, ist gestresst von der Arbeit, schaut dann nur irgendwie Nachrichten, kriegt da auch einen Herzinfarkt und dann einfach auf die Couch, Wolldecke und irgendwie einen Eberhofer lesen und alles ist gut. Also mir hat einmal ein Arzt geschrieben, wirklich, den Eberhofer müsste es auf Rezept geben. Also sagt doch alles, oder?
Ja, und vor allen Dingen kann man dann auch noch guten Gewissens seinen Leberkäse essen, wenn man ihre Bücher liest. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Autorin Rita Falk, die auf der Frankfurter Buchmesse ihren 10. Provinzkrimi mit Franz Eberhofer vorstellt. Und wir haben ja gerade über diese Provinz gesprochen. Die Zeit ist ein bisschen stehen geblieben. Sie sagen, es ist alles ein bisschen gemütlich da in Niederkaltenkirchen. Aber man muss ja sagen, es geht bisweilen wirklich sehr brutal zu. Ja? Also ich erinnere mich an die eine Szene, wo der Franz einen abgehackten Kopf findet, in der Hand hält und das sieht und den fallen lässt. Und der kullert dann so gemütlich die Böschung runter. Oder wir hatten gerade diese 2 abgehackten Finger. Haben Sie Spaß daran, auch solche Szenen zu schreiben, Frau Funk?
Naja, ich schreibe Krimis. Es sind ja keine Liebesromane, sondern es sind Krimis. Da sollte was passieren. Und ich habe ja in weiser Voraussicht einen Polizeibeamten geheiratet.
Vor wie vielen Jahren?
Vor 22.
Ah ja, und seit 9 Jahren veröffentlichen Sie Bücher. Das war sehr vorausschauend von Ihnen.
Und da bin ich, da sitze ich natürlich an der Quelle. Und wo Sie gerade das sagen mit dem Kopf, also das ist tatsächlich passiert. Also das ist nicht meiner Fantasie entsprungen.
Wem ist das passiert?
Meinem Mann. Meinem Mann ist das passiert vor sehr, sehr vielen Jahren. Da war ein Unglück am Bahngleis. Also da wurde einer Frau, der Kopf wirklich, die hat sich umgebracht und der wurde der Kopf abgetrennt. Und es war nachts, wie die Kollegen und mein Mann da hinkamen. Und einer der Kollegen hat eben diesen Kopf gefunden und die Frau hat lange Haare gehabt und hat zu meinem Mann gesagt, da nimm mal, und hat ihm den Haarbüschel praktisch in die Hand gedrückt oder in die Hand gegeben. Und mein Mann greift dann auch, weil er nichts gesehen hat, und schaut dann mit der Taschenlampe und sieht, dass da ein Kopf dran hängt. Das ist wirklich passiert. Und dann hat er natürlich vor lauter Schreck den Kopf fallen lassen und der ist dann die Böschung runtergekugelt. Also das ist wirklich nicht meiner Fantasie entsprungen, sondern tatsächlich so passiert. Ich habe es nur verarbeitet.
Lesen Sie denn selbst gerne so blutige Thriller?
Ich lese überhaupt keine Krimis.
Ah.
Ich habe früher sehr viel gelesen, sehr viel, also ich lese immer noch sehr viel, aber halt keine Krimis mehr. Ich habe Stephen King rauf und runter gelesen, das war alles, also das konnte mir gar nicht gruselig genug sein. Und mit zunehmendem Alter habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht mehr. Also ich kann mir das im Fernsehen anschauen, da ist so ein Mord irgendwie auf 90 Minuten geklärt, aber ich kann nicht über Stunden oder Tage oder Wochen irgendwie so dieses Gefühl. Ich kann dann nicht mehr schlafen, das ist ganz gruselig.
Was lesen Sie denn stattdessen? Zauberberg von Thomas Mann?
Ich lese eigentlich alles, ich lese ganz viel Sachbücher auch, weil mich das auch interessiert. Eben gerade von der Polizeiarbeit her lese ich sehr viel. Also alles außer Krimis, ja.
Woher nehmen Sie denn noch so Ihre Inspirationen, jetzt mal abgesehen von Ihrem Mann und seinen Erfahrungen als Polizist?
Also erstens einmal, ich bin jetzt 55 Jahre alt, also da sammelt sich natürlich einiges an im Laufe des Lebens an Eindrücken und was ich selber erlebt habe, was mir erzählt wurde. Und ich bin auch ein bisschen so ein Spanner. Also wenn ich jetzt irgendwo in einem Biergarten sitze oder in einem Lokal sitze und am Nachbartisch wird irgendwie gerade hitzig diskutiert, dann passiert das schon, dass mein Körper immer mehr zum Nachbartisch rüber wandert und ich einfach da zuhöre. Und da habe ich schon die lustigsten oder auch die schrägsten Geschichten belauscht und dann daheim eben niedergeschrieben.
Wir haben ja vorhin eine Viertelstunde zusammen Backstage gesessen. Ich überlege jetzt gerade, was habe ich da eigentlich alles erzählt. Naja, ich werde es dann vielleicht irgendwann,
immer sehr vorsichtig
irgendwann
sein.
Nachlesen. 2010, also vor 9 Jahren, wurde der erste Eberhofer-Krimi veröffentlicht. Wie gesagt, Winterkartoffelknödel. Da waren Sie Mitte 40.
Ja.
Das ist ungewöhnliches Alter für eine Debütantin.
Ja, auf alle Fälle. Also ich habe ja auch nie irgendwie vorgehabt, dass ich die Schriftstellerei zu meinem Beruf mache. Es war so, dass ich 2008 bin ich arbeitslos geworden und bin dann erst einmal in ein tiefes Loch gefallen. Also war sehr, sehr depressiv und bin echt tagelang auf der Couch gesessen und habe mit meinem Schicksal gehadert. Und irgendwann...
Also Sie sind, ich entnehme dem, Sie haben nicht selbst gekündigt, sondern sind...
Ich bin gekündigt worden. Ich muss dazu sagen, ich habe ein Jahr durchgearbeitet in meinem Job und habe dann irgendwann zu meinem Chef gesagt, ich hätte jetzt wirklich gerne mal Urlaub, weil ich bin am Zahnfleisch daherkommen und habe gesagt, ich hätte gerne 2 Wochen Urlaub, und dann hat er gesagt, Frau Falk, Sie können gern eine Woche gehen, aber dann brauche ich Sie wieder. Und ich war damals sehr brav, sage ich jetzt mal, und bin nach einer Woche wieder gekommen und bin dann am Montag wieder zur Arbeit, und am Donnerstagnachmittag bin ich total zusammengebrochen. Also ich habe gezittert und geheult und war völlig derangiert und die ganze Nacht auch nicht geschlafen, und dann hat mich mein Mann am nächsten Tag zu unserem Hausarzt gebracht und der hat ein Burnout diagnostiziert. Und hat gesagt, also wir fangen da gar nicht an mit der Woche krank schreiben, ich schreibe es jetzt 4 Wochen krank, weil ich war wirklich durch. Und dann hat mein Mann die Krankmeldung zu meinem Chef gebracht am Freitag, und am Samstag hat das Telefon geläutet und dann hat mein Chef gesagt, also Frau Falk, wenn Sie am Montag nicht da sind, dann muss ich Sie kündigen. Und ich habe am Dienstag die Kündigung im Briefkasten gehabt. Und ich hätte natürlich mit Anwalt und allem Pipapo...
Ja, das ist illegal, das muss man mal sagen. Das ist
rechtswidrig. Aber ich war zu der Zeit, ich war so fertig, dass ich gesagt habe, nee, also das schaffe ich nicht. Drum eben habe ich die Kündigung einfach akzeptiert, bin zum Arbeitsamt, habe mich arbeitslos gemeldet und bin dann erst einmal total niedergeschlagen auf der Couch gesessen, 2-3 Tage lang und habe mir dann gedacht, also wenn ich jetzt an der Situation nichts ändere, es macht ja kein anderer für mich. Also ich muss jetzt das in die Hand nehmen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich früher sehr gern geschrieben habe. Also gerade wie die Kinder noch klein waren und ihr Mittagsschläfchen gemacht haben, dann habe ich immer diese Stunde genutzt und habe ja so kürzere Geschichten geschrieben. Und das hat mir einfach gut getan, weil mich das so aus meinem Alltag so rausgebracht hat. Also ich war dann in meiner Geschichte drin und nicht mehr in der Realität. Das Schreiben war für mich ein bisschen so eine Therapie.
Und haben Sie dann auch gleich einen Verlag gefunden?
Nein, also es war ganz klassisch. Ich habe das ganz blauäugig rausgeschickt an ein paar Verlage und ich habe von einigen gar keine Antwort gekriegt, also bis heute nicht. Von anderen dann Absagen und dann habe ich mich an den Computer gesetzt und habe nachgegoogelt, was macht man denn, wenn man ein Buch geschrieben hat. Und da waren also wirklich einige Foren, die geraten haben, einen Agenten oder eine Agentur aufzusuchen und das habe ich dann gemacht.
Und die haben dann für Sie einen Verlag gefunden?
Das war dann auch nochmal eine ganz komische Geschichte, weil da gibt es sehr, sehr viele Agenturen im Netz. Und man muss dann halt schauen, dass man jemanden findet, wo man dazu passt. Und ich habe bei vielen Homepages habe ich sofort gemerkt, das ist nicht meines, von der Aufmachung der Webseite schon. Das war mir einfach ein bisschen alles zu, wir sind die Stars und wir bringen sie groß raus und wir und so. Und dann, das hat mir halt einfach nicht gefallen. Und ich bin dann auf eine Seite gekommen, da stand, wir suchen Autoren, die sich nicht verbiegen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die suchen ja mich, gell? Weil für mich war immer der größte Albtraum, dass irgend so ein übermotivierter Lektor mit einem Rotstift in meinen Manuskripten rumfuhrwerkt, wie das früher meine Lehrer gemacht haben. Und drum, also dieser Satz hat mich sehr angesprochen. Allerdings war auch noch ein zweiter Satz dabei gestanden, man sollte doch bitte anrufen, bevor man irgendwas einreicht. Und das war dann wieder der Punkt, der mich abgehalten hat, weil ich mir gedacht habe, ich kann da jetzt nicht anrufen, weil wenn ich irgendwas verkehrt mache, wenn ich Stottern anfangen oder einen Hustenanfall kriege oder sonst irgendwie, dann bin ich da durch. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und dann bin ich da wirklich tagelang so um das Telefon rumgehe, schlichen und irgendwann hat dann mein Mann gesagt, du, wenn du da morgen nicht angerufen hast, dann landen deine Manuskripte im Ofen, was völlig wurscht gewesen wäre, weil die habe ich ja auf dem Computer gehabt. Aber trotzdem, dieser Satz hat was bewirkt und dann habe ich am nächsten Tag da angerufen, ja.
Und dann haben Sie gleich einen Bestseller geschrieben mit Winterkartoffelknödel. Haben Sie damit gerechnet?
Nee. Also wenn sich jemand an den Schreibtisch sitzt und sagt, ich hocke mich jetzt dahin und schreibe einen Bestseller, dann muss man an seinem Verstand zweifeln. Also das ist so unrealistisch wirklich. Und das, natürlich habe ich da überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe noch nicht damit gerechnet, dass das Buch überhaupt fertig geschrieben wird, weil ich ja immer davon ausgegangen bin, ich bin jetzt dann gleich wieder berufstätig. Also ich war mir sicher, ich habe Bewerbungen geschrieben in der Zeit und war mir sicher, also ich habe jetzt dann gleich wieder einen Job. Und das Schreiben war wirklich nur so eine Übergangszeit. Ich habe nicht vorgehabt, dass ich das zu meinem Beruf mache.
Naja, wie schön, dass wir jetzt seit 9 Jahren an Ihrer Therapie teilhaben können, Frau Falk. Peter Falk veröffentlicht seit 9 Jahren Bücher und das, wie gesagt, sehr erfolgreich. Und die meisten dieser Bücher sind Krimis, die in einem Nest, 1000 Einwohner sagen Sie, namens Niederkaltenkirchen spielen. Sind Sie denn auch in so einem Nest groß geworden?
Ich bin groß geworden in Oberammergau, das ist ein bisschen größer und natürlich auch sehr touristisch und so. Aber ich wohne jetzt also in einem deutlich kleineren Dorf, also da ist Niederkaltenkirchen schon fast eine Großstadt dagegen. Also wir haben 140 Einwohner. Oh. Ich mag das, aber ich mag die Provinz, ich finde da auch überhaupt nichts Negatives. Also ich werde oft gefragt, ob eben dieser Provinzkrimi, ob das nicht irgendwie abwertend ist. Ich finde überhaupt nichts Abwertendes an der Provinz, ich bin da total gern.
Ja, steht ja auch vorne drauf, Provinzkrimi. Und erzählen Sie ein bisschen, wie sind Sie aufgewachsen, Frau Falk?
Ich bin größtenteils wirklich aufgewachsen bei meiner Oma, weil mein Papa zu dem Zeitpunkt studiert hat und meine Mama war berufstätig. Irgendjemand muss ja das Geld verdienen.
Die Oma mit den Rezepten?
Die Oma mit den Rezepten. Und die Oma Eberhofer ist also wirklich so ein bisschen wie meine Oma war. Also wenn irgendwas im Sonderangebot war das Höchste für sie und Rabattmarken sammeln. Und sie hat halt leidenschaftlich gekocht. Beim Frühstück hat man schon überlegt, was gibt es zum Mittagessen und was gibt es zum Abendessen. Welchen Kuchen machen wir? Also das, was auf den Tisch kommt, das war für sie wahnsinnig wichtig. Ja.
Also die kleine Rita war bei der Oma viel die ersten Jahre und haben Sie auch schon viel gelesen?
Ich habe angefangen zu lesen so mit 9 oder 10 Jahren. Und zwar bin ich sehr großer Fan gewesen von Hanni und Nanni. Und habe dann immer unter der Bettdecke Hanni und Nanni gelesen, weil meine Eltern der Meinung waren, um 8 Uhr muss das Kind schlafen. Und dann habe ich mir irgendwann einmal eine Taschenlampe gekauft von meinem Taschengeld und habe dann eben bis 10 unter der Bettdecke weitergelesen. Genau.
Und welchen Beruf haben Sie dann gelernt? Da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen, wir haben ja einen bösen Chef gesprochen, aber als was haben
Sie gearbeitet? Also ich habe vorher als Bürokauffrau gearbeitet, also genau, viele Jahre.
Wie sind Sie denn dazu gekommen? Das passt ja gar nicht zu Ihrer Leidenschaft fürs. Sie haben ja vorhin schon angedeutet, Sie haben schon früher immer gerne geschrieben und gelesen.
Also ich glaube, in der Zeit, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, ging es den wenigsten darum, was liegt einem oder was möchte man gerne, sondern was für ein Job ist frei. Also das war eigentlich der Punkt. Also da gab es eben eine Stelle und da habe ich mich beworben und dann war das einfach so. Also ich glaube, ich hätte überhaupt viel lieber einen kreativen Beruf gehabt. Also klar, aber es gab Stellenangebote, man hat Bewerbungen geschrieben und dann ist man eingestellt worden. Also bei mir zumindest war das so.
Sie haben es gerade erzählt, Sie leben jetzt wieder auf dem Land, wirklich in einem Nest, Denklingen, 140 Einwohner und Sie sollen sehr viele Tiere haben, habe ich gelesen.
Also wir haben 3 Hunde und 2 Esel und 2 Pferde. Es ist unfassbar romantisch auch, also wirklich wie so Postkarten, also ich brauche das auch. Also ich bin so viel unterwegs, ich bin so viel in Hotelzimmern, dass ich daheim einfach sowas brauche. Das ist mein Ausgleich. Ich gehe morgens mit dem Schlafanzug raus in den Garten, trinke da meinen Kaffee. Es ist paradiesisch, wirklich.
Also das versuche ich mir jetzt vorzustellen. Sie in Ihrem kleinen Paradies, morgens mit dem Kaffee im Schlafanzug raus in den Garten, sagen Hallo Esel, der Esel sagt Hallo Rita.
Genau.
Und dann setzen Sie sich an den Schreibtisch und lassen mal eben 2 Finger abhacken.
Genau, es ist, ja. Aber das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun.
Ja, also. Eben. Also ich meine, wie kommen Sie da auf Ihre blutrünstigen Fantasien in dieser idyllischen Umgebung?
Ich weiß es nicht. Also erstens, wie gesagt, habe ich eine sehr gute Fantasie und ich finde, es sollte auch immer irgendwo eine gewisse Logik haben. Und wie ich vorher schon gesagt habe, also wenn jemand irgendwie 40.000 Euro verleiht und kriegt die nicht zurück, also ich würde ihm die Hand natürlich oder die Finger nicht abhacken, aber ich glaube, solche Menschen würden es sehr wohl tun. Und ja.
Aber Sie sind dann ja offenkundig wirklich so in Ihrer ganz eigenen Welt. Also Sie kapseln sich dann auch so von der Idylle ab. Oder gibt es irgendetwas, was Ihnen hilft, wo Sie Inspirationen bekommen beim Eselkraulen? Oder?
Also alles. Ich finde, Leben ist generell inspirierend. Also das ist auch völlig egal, ob ich jetzt unter der Dusche stehe oder mit den Hunden spazieren gehe. Bei mir ist es immer Input. Also es ist alles. Da fährt der Nachbar mit dem Bulldog vorbei und dann rattert es bei mir schon wieder im Kopf und denke mir, ja, da könnte man doch auch mal was draus machen. Ja, bin immer irgendwie online.
Und es klingt jetzt nicht so, als wenn Sie da jetzt leben würden mit 3 Swimmingpools und irgendwie der Helikopter steht um die Ecke und der Privatjet.
Ach doch, natürlich. Also Helikopter muss schon sein. Also. Nee, natürlich nicht. Also ganz, ganz normal, aber halt sehr schön, sehr großer Garten und viel Blumen und ganz romantisch einfach. Ja.
Na, ich frage mich schon, also fast 7 Millionen verkaufte Bücher und gerade eben waren Sie noch Bürokauffrau und Ihr Mann Polizist. Das muss doch Ihr Leben verändert haben.
Ja, natürlich. Also ich sitze jetzt zum Beispiel auf der Buchmesse und unterhalte mich mit Ihnen. Da sitzen Zuschauer, ich werde jetzt im Radio übertragen und muss jetzt keine Rechnungen mehr für meinen Chef schreiben. Das ist zum Beispiel schon mal ein Unterschied.
Ja, okay, das ist eine Veränderung, das verstehe ich sofort. Also auf der einen Seite gibt es natürlich das Geld, den Reichtum, aber auf der anderen ja auch die Prominenz. Sie sind jetzt plötzlich bekannt.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass
Sie
ich reich
beides?
Bin. Also ich habe ja Kinder, die sind ja unverschämt teuer. Also
ja, ich finde es auch skandalös.
Also es geht mir finanziell gut, aber reich sind andere Menschen. Man muss ja auch sagen, man weiß ja auch nie, wie lange funktioniert das. Also ich würde jetzt, glaube ich, würde mich jetzt echt schwer tun, wieder in ein Büro zu gehen. Also ich schreibe ja jetzt auch so für meine Rente und ich weiß ja nicht, wie alt ich werde, aber also das ist, Reichtum ist jetzt für mich was anderes. Es geht uns gut, aber es ist
okay.
Vom Finanzamt einmal ganz abgesehen.
Dem geht es auch gut. Die Gemeinde Denklingen freut sich sehr.
Ja, genau.
Wahrscheinlich.
Naja, ich haben jetzt übrigens ein neues Rathaus gebaut. Das sollte mir zu denken geben. Gell?
Na, ich finde es so interessant. Ich habe mal mit der Krimi-Autorin Ingrid Noll gesprochen. Mhm. Die war, glaube ich, sogar noch ein bisschen älter, als ihr erstes Buch veröffentlicht wurde. Ich glaube, schon 50. Mhm. Und die sagte dann zu mir, naja, also mit dem Erfolg, sie sei froh, dass sie schon so erwachsen gewesen sei. Also wer weiß, was das mit ihr gemacht hätte, wenn sie Anfang 20 gewesen wäre.
Kann ich genauso unterschreiben. Abgesehen davon, dass ich mit Anfang 20 kein Buch schreiben hätte können, weil, also ich zumindest nicht, es gibt ja sehr viele junge Autoren, aber ich hätte es nicht gekonnt, weil ich glaube, ich habe diese Lebenszeit einfach gebraucht, um auch Erfahrung zu sammeln, um abzuwägen, um Charaktere zu erschaffen. Ja, ich glaube, das hätte ich mit 20 nicht gekonnt.
Und wie ist das für Ihre Familie? Sie haben, wie gesagt, einen Mann, drei erwachsene Kinder. Jetzt ist plötzlich die Mutter bzw. die Ehefrau so eine berühmte, erfolgreiche Person.
Also wir haben da wirklich in der ganzen Familie, also auch meine Eltern und mein Bruder und alle, wir machen das einfach nicht zum Thema. Es ist für uns kein Thema. Wir beschäftigen uns nicht damit. Ich google mich auch nicht. Ich lese auch meine Interviews, die ich gebe, lese ich nicht nach. Für mich ist das eine ist Beruf und das andere ist Privatleben. Also ich beschäftige mich in meinem Privatleben nicht mit meiner Prominenz. Und das macht auch die ganze Familie nicht.
Rita Falk, erfolgreiche Autorin, aber in ihrer Familie immer noch inkognito. Und wenn ich richtig gerechnet habe, Frau Falk, dann haben Sie in 9 oder 10 Jahren 12 Bücher geschrieben. Sie scheinen ein sehr, sehr fleißiger Mensch zu sein, wie wir ja vorhin schon gehört haben, ein Jahr durchgearbeitet.
Ja, ich mache es halt auch gerne. Also ich habe so eine Freude beim Schreiben und dass ich das ganz lang auch gar nicht als meinen Beruf gesehen habe. Also ich glaube, ich habe schon das 5. oder 6. Buch geschrieben und ich habe das ja vorher immer als Hobby. Es war ja mein Hobby. Und irgendwann hat dann mein Agent zu mir gesagt, du Rita, du musst das jetzt schon mal kapieren, dass das dein Job ist. Weil ich bin nach 7, 8 Stunden aus meinem Büro rausgegangen und habe mir gedacht, oh Scheiße, ich habe heute überhaupt nichts gearbeitet. Also nichts Richtiges gearbeitet.
Keine Rechnungen geschrieben.
Ja, sowas zum Beispiel. Oder Fenster geputzt oder Wäsche gebügelt. Also das hat echt eine ganze Zeit gedauert, bis ich kapiert habe, okay, diese Zeit ist jetzt meine Arbeitszeit.
12 Bücher sind es, denn es gibt auch zwei, also bei Simenon heißt es Non Maigres, also Non Eberhofers.
Genau.
Familienromane, Hannes, ja. Der erste. Mhm. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Da geht es um einen Jungen, der im Wachkoma liegt. Mhm. Was hat Sie denn zu dieser Geschichte, zu diesem Schicksal gebracht?
Ist eine sehr private Geschichte eigentlich, weil ich habe eine meiner besten Freundinnen verloren bei einem Motorradunfall und die war damals 30 und wir haben sehr lange Zeit Tür an Tür gewohnt. Unsere Kinder sind miteinander aufgewachsen und die hat eben einen Motorradunfall gehabt und ist dann im Rettungshubschrauber verstorben. Das war für mich so unfassbar und ich habe mir einfach die ganze Zeit gewünscht, dass sie irgendwie nur ein paar Tage gehabt hätte, dass sie noch im Krankenhaus, dass ich sie noch besuchen hätte können, dass ich noch ihr Hand halten hätte können oder irgendetwas. Dieser abrupte Abschied, das war eigentlich der Anlass, dieses Buch zu schreiben. Ich glaube, ich habe, während ich den Hannes geschrieben habe, so den letzten Schritt, Abschied da ein bisschen so für mich oder für uns gehabt. Und der ist jetzt gerade übrigens verfilmt worden, was mich sehr, sehr, sehr freut. Der Hans Steinbichler hat die Regie gemacht und ich sehe den Film jetzt am Dienstag das erste Mal. Ich bin wahnsinnig aufgeregt und neugierig. Für mich ist, also mein persönliches Lieblingsbuch von mir selber ist wirklich der Hannes. Der liegt mir unglaublich am Herzen. Ja.
Auch Funkenflieger ist ein schöner Familienroman mit tragischen, aber allerdings auch wieder dann doch mit komischen Seiten. Da geht es um eine Teenager-Schwangerschaft.
Also eigentlich geht es um drei Brüder und deren Mutter, die ein bisschen überfordert ist mit der ganzen Erziehung und das ganze Familiengefüge ist ein bisschen desolat und einer der Jungs schwängert dann eben seine Freundin, was natürlich überhaupt nicht geplant ist und die ist auch noch Türkin und das wirft halt viele Probleme auf. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen.
Das stimmt, das ist klug. Auf jeden Fall, ich glaube in allen Büchern, also sowohl in den Eberhofer Krimis wie auch in den anderen, spielt die Familie immer eine sehr große Rolle. Ist das in Ihrem Leben auch so, Frau Falk?
Ja. Auf alle Fälle. Also für mich ist Familie mega wichtig und das steht über allem. Also das ist so mein privates Highlight und Heiligtum. Ja, Familie ist alles.
Das ist ja, weil Sie gerade von Verfilmung gesprochen haben, Heinz Steinbichler, aber die Eberhofer-Krimis, die werden ja auch nach und nach verfilmt. Ich glaube inzwischen 8 Verfilmungen.
Also jetzt laufen gerade die Dreharbeiten zum 6., glaube ich.
Ach so, dann habe ich ein bisschen überzeichnet. Aber es ist auf jeden Fall auch schon eine ganze Handvoll auf jeden Fall. Ja. Apropos Familie, da ist mir ja auch aufgefallen, das sind ja auch immer dieselben, also natürlich immer dieselben Schauspieler, aber auch immer derselbe Regisseur und dasselbe Personal, wie auch in Ihren Eberhofer-Krimis. Ich habe so den Eindruck, Sie sind auch so eine ganz treue Seele. Sie haben das gerne, wenn Sie mit denen...
Also ich schaue mir die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, immer vorher genau an. Aber dann bin ich sehr treu. Also ich habe in den ganzen 10 Jahren also den Verlag nicht gewechselt oder die Agentur nicht gewechselt. Wir machen das wirklich mit Konstantin, die Filme immer mit dem gleichen Team. Ich finde auch dieser Satz, never change a winning team, das ist wirklich so. Also wir sind mittlerweile so eingespielt und gerade bei den Dreharbeiten, das ist... Jeder Schauspieler wächst von Film zu Film mehr in seine Rolle rein. Jeder ist total motiviert bis zum letzten kleinen Kabelträger. Jeder macht seine Arbeit mit so einer Freude. Und wenn ich da hinkomme zum Set, das ist immer ein bisschen wie Klassentreffen. Also wir mögen uns alle total. Und ich habe das Gefühl, diese Begeisterung, die die Leute eben vor und hinter der Kamera versprühen, die springt wirklich dann auch auf den Zuschauer über. Also wenn ich so in den Kinosälen bin und die Leute beobachte, die haben so einen Spaß an den Filmen und warum sollte man daran was ändern?
Also Sie gehen zum Set, reden Sie auch bei den Drehbüchern mit?
Ja, ja. Also das war mir von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass ich sowohl bei den Drehbüchern als auch beim Cast Mitspracherecht habe. Also ich habe das erste Treffen mit der Produzentin war schon, dass sie mir die Castingmappe gezeigt hat und dass wir die ganzen Rollen durchgegangen sind. Und ich bin ja sehr stolz bei den Sebastian Betzel, den habe ja ich vorgeschlagen. Und ich finde, das macht er auch brillant. Ja, also ich wollte da mitreden und so steht das auch in meinen Verträgen.
Das ist ja sehr konfliktfreudig, weil viele Autoren sagen, nee, Film gehe ich gar nicht hin, ärgere ich mich nur.
Ja, ja, aber genau, die sagen halt einfach, okay, macht mal und hinterher ärgern sie sich. Also da sage ich doch lieber vorher, stopp, das will ich so nicht und habe hinterher ein gutes Ergebnis und bin selber zufrieden. Also ich bin immer total zufrieden, wenn ich die Filme sehe.
Also der Sebastian Betzel spielt den Franz Eberhofer. Da Sie ihn sich selbst ausgesucht haben, nehme ich mal auch an, zu Ihrer großen Zufriedenheit. Aber es ist doch trotzdem verrückt. Also vorher waren das ja alles für Sie so Fantasiefiguren in Ihrem Niederkaltenkirchen. Und wenn Sie jetzt den nächsten Eberhofer-Krimi schreiben, sehen Sie dann jetzt immer die ganzen Schauspieler vor sich?
Absolut.
Die Lisa Maria Potthoff, den Simon Schwarz.
Ach, dann, ja, also es ist wirklich
leben Sie
so seit dem ersten Film. Und ich habe auch den Kinoaufsteller mit dem Simon Schwarz und mit dem Sebastian Betzel in Lebensgröße neben meinem Schreibtisch stehen, wirklich. Und wenn ich gerade mal irgendwie so 5 Minuten habe, wo ich mir denke, oh, irgendwie drehe ich mich jetzt gerade im Kreis, und dann habe ich immer das Gefühl, dass mir die zwei, dass die jetzt sagen, jetzt mach mal wieder, jetzt komm, reiß dich mal am Riemen und so. Das ist echt motivierend. Und ich habe wirklich die Schauspieler, egal über wen ich schreibe, immer sofort die Person, den Schauspieler vor Augen. Ja.
Und deswegen lieben Sie auch den Leopold ein bisschen.
Der ist übrigens sehr, sehr sympathisch, der Leopold.
Der Schauspieler, ja.
Ja, ja. Genau.
Aber ich meine es die Figur, weil Sie vorhin doch mit so viel Sympathie von dem alten Schleimer gesprochen haben. Ich habe gehört, Frau Falk, dass Sie nun neuerdings auch noch malen.
Ja, also ich habe...
Der Talente sind ja kein Ende.
Ja, das war ganz komisch, weil mein Agent hat mir mal irgendwann ein Schreibverbot erteilt, weil ich wirklich, da habe ich so ein Jahr oder so komplett durchgeschrieben und dann hat er mir ein Schreibverbot erteilt und hat gesagt, ich soll mich mal entspannen. Dann habe ich mich 2 oder 3 Tage entspannt und dann ist es mir wahnsinnig langweilig geworden.
Und das und kennen wir doch irgendwie schon. Ne?
Und dann bin ich in so einen Künstlerbedarf gefahren und habe mich eingedeckt mit Leinwänden und Farbe und habe dann einfach angefangen, Bilder zu malen. Und ein halbes Jahr später oder so habe ich dann eine Homestory gehabt mit irgendeiner Zeitung und dann kam dieser Fotograf und der hat die Bücher da stehen sehen und die waren ja alle nicht signiert.
Die Bilder stehen sehen.
Die Bilder, natürlich die Bilder. Und dann hat er gesagt, sagen Sie mal, Frau Falk, von wem sind denn die Bilder? Und dann habe ich gesagt, ja, die sind von mir. Und dann ist der total ausgerastet, gell? Und hat gesagt, ja, das ist ja so ungerecht, der liebe Gott hat Ihnen so viele Talente verteilt. Und ich soll unbedingt einmal eine Ausstellung machen. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert, so in Künstlerkreisen, und habe die Bilder eben herzeigt. Und das ist dann sehr gut angekommen. Und jetzt mache ich nächste Woche schon meine zweite Ausstellung.
Was malen Sie denn? Abstrakt?
Auch, ja, abstrakt auch, aber vor allem sehr farbenfroh. Also und auch sehr vielschichtig. Also bei mir müssen die Bilder immer viele Schichten haben, weil das muss irgendwie eine Tiefe haben bei mir.
Rita Falk, Schriftstellerin und Malerin. Wir haben es gehört, die Autorin und Malerin Rita Falk ist sehr umtriebig. 2 Tage hält sie es gerade noch aus, da zu sitzen. länger, was machen Sie denn, wenn Sie mal erschöpft sind oder wenn Sie sich mal entspannen wollen? Gibt's das bei Ihnen?
Also es ist so, dass ich ja nicht bis zur Erschöpfung arbeite. Also ich merke ja schon, wenn ich müde werde oder so, dann mache ich die Kiste zu, dann gehe ich in den Garten raus, mache irgendwas mit den Tieren, gehe spazieren mit den Hunden oder reite eine Runde oder es kommen Freunde zu Besuch, es kommt die Familie, wir sitzen am Lagerfeuer. Also es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag bis zum Umfallen schreibe. Also ich achte sehr darauf, dass die Freizeit nicht zu kurz kommt und ich gönne mir natürlich auch Freizeit, aber also für mich ist zum Beispiel so ein Badeurlaub, so 3 Wochen am Strand, das, also dann lieber Klapsmühle. Also das ist für mich so unvorstellbar. Also ich kann mich schon einmal 2 Stunden in einen Liegestuhl legen, aber nicht 3 Wochen, das geht nicht.
Okay, Frau Falk, dann schreiben Sie lieber weiter, bleiben Sie uns erhalten und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Sehr, sehr gerne, danke.